besser. Hört sich besser an. Gut, also. Technik ist halt so. Gut. Weihnachtszeit ist Besuchszeit und die meisten von euch haben Besuch gehabt oder vielleicht kommt noch Besuch oder ihr macht noch Besuch. Und in der Regel ist es ja an Weihnachten die Familie. Wir hatten gestern Mittag noch jemand, der nicht zur Familie gehört hat, aber zur weiteren Familie, zur Gemeindefamilie. Und es war auch schön. Und man freut sich, wenn Besuch kommt. Und manchmal war es bei uns zu Hause, da war schon Besuch da und dann ist noch Besuch dazugekommen. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt wird es so langsam eng. Und dann war es halt manchmal auch der Besuch von denen, wo du dann denkst, naja, halt besonders. Und dann ist es auch ein Besuch, je nachdem, wo man denkt, ja, schön, dass sie da waren und schön, dass sie wieder gehen. Ich hatte einen Onkel, der war, also wenn der kam, der hat immer wenigstens so eine Art, eine gewisse frostige Atmosphäre um sich verbreitet. Der war einfach sehr herablassend in seinem Wesen und irgendwie hatte ich Mühe, wenn der kam. Aber es hat sich gebessert, als er dann krank geworden ist, dann ist sein Herz weich geworden. Auf einmal wurde der tatsächlich umgänglich und zugänglich. Also so ist halt Familie. Speziell die Familie, für die man nichts kann, die halt irgendwie zu und an und überhaupt geheiratet worden ist. Da, die muss man dann halt wirklich auch so annehmen, wie auch die eigene Familie. Heute befassen wir uns mit Jesu Besuch und der Frage, wie das wohl war bei Jesus. Hat Jesus Besuch bekommen? Hat Jesus Besuch bekommen von seiner Familie? Soweit wir wissen, war da nichts. Kein Besuch von irgendjemand von der Familie. Und das ist erstaunlich. Josef und Maria, die waren ja nach Bethlehem gegangen, weil sie dort eigentlich herkommen. Also mussten sie ja irgendwie dort auch zur Familie gehabt haben. Und dann denkt man, ja, wenn die doch dahin gezogen sind, weil sie aus diesem Bethlehem kamen und Familie gehabt haben müssten, dann müsste doch diese Familie sie auch aufgenommen haben, oder? Und nichts von dem war der Fall. Am Ende sind sie in einem Stall oder sowas Ähnlichem gelandet. Und als ich drüber nachdachte, stellte ich fest, es ist wie ein prophetisches Geschehen. Ein Geschehen, was Johannes in seinem Evangelium im ersten Kapitel im Vers 11 beschreibt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir denken da sehr schnell an das Globale. Ja, die Welt, die Erde ist sein Eigentum, die hat er geschaffen, also ist sein Eigentum. Und diese Welt nahm ihn nicht auf. Und das Volk Israel war auch sein Eigentum und die nahmen ihn nicht auf. Aber hier ist im Prinzip viel unmittelbarer. Im Griechischen heißt es, er kam in das Seine, Taidia. Und die Seinen, Heuidioi, also dasselbe Wort, ja, die Idia und die Idioi, das sind die Seinen. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war dieses, er kam in seine Stadt, in seine Sippe, in seinen Stamm, in seinen Kontext, wo er eigentlich hingehört hat. Und dieser Kontext nahm ihn nicht auf. Das heißt, er wurde buchstäblich nicht aufgenommen und damit hat sich das bewahrheitet oder ist das die Wahrheit, was Johannes schreibt. Er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht auf. Wer kam ihn also besuchen? Es sind zwei Menschengruppen. Da sind erstens die Hirten, von denen haben wir die Geschichte am Heiligabend gehört, wie die zu Jesus kamen. Deshalb habe ich sie heute nicht vorlesen lassen. Die kamen zu Jesus, aber die Frage ist, wie kamen die eigentlich auf die Idee, Jesus zu besuchen? War nicht ihre eigene Idee. Die wären auf dem Feld geblieben in alle Ewigkeit. Wäre da nicht etwas passiert? Ein Engel erschien ihnen, als sie draußen auf dem Feld waren. Und da stand, so sagt es unser Text, wenn man den ein bisschen genauer anguckt, da stand bei ihnen. Auf einmal war er da. Keiner hat ihn kommen sehen, keiner hat ihn kommen hören. Auf einmal stand er da. Was wollte der Fremde da? Bis dahin schon etwas merkwürdig. Aber dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Da hatte die ganze Geschichte dann ein anderes Licht bekommen. Und der Fremde da, der stand auf einmal in einem anderen Licht da. Sie sahen ihn in einem anderen Licht. Da war etwas Neues hinzugekommen. Die Herrlichkeit des Herrn, die wird immer wieder erwähnt in der Bibel. Und die kann erscheinen. Und so auch bei diesem Engel. Und der Engel, der sagte ihnen das Evangelium. Er berichtet von der Geburt des Retters, nicht irgendeines Retters, denn Israel hatte schon viele Retter. Ja. Vor Jesus waren schon viele gekommen, um Israel zu erretten aus der Hand ihrer Feinde. Aber dieser Retter war besonders. Er war der Messias, der Herr. Nun war die Frage, wo würden sie ihn finden? Diesen Messias, diesen Herrn. Und der Engel sagt, in der Stadt Davids. Und das muss bei den Hirten, bei diesen, würde man wahrscheinlich denken, eher ungebildeten Leuten, wird es eher dazu führen, dass sie sagen, ja gut, also wo könnte es sein? Aber die wussten mit dem Begriff Stadt Davids tatsächlich etwas anzufangen und so sind sie dann nach Bethlehem gezogen. Aber wie sollten sie denn wissen, wo der jetzt zu finden ist in Bethlehem? Jede Tür abklappern? Deshalb sagt ihnen der Engel, ihr werdet das Kind in der Krippe finden. Aber das ist ja wirklich ein kurioser Ort, wo man ein Kind finden kann. Also ein Kind gehört nicht in eine Krippe, das gehört in ein Bett. Und ein Neugeborenes, das gehört in ein sauberes Bett und an einen sauberen Ort und nicht in eine Krippe. Also mussten sie schlussendlich nach einem Ort suchen, an dem eine Krippe zu finden war, wo eine Familie untergekommen war. Das waren ihre ganzen Clues bei dieser Reise nach Jerusalem, bei diesem Treasure Hunt oder wie auch immer man das nennen soll. Als der Engel sein Evangelium, seine gute Nachricht weitergegeben hatte, kamen noch seine Engelkollegen. Und die bekräftigten sein Zeugnis, seine Botschaft mit der uns schon bekannten und an Weihnachten etwas intensiver betrachteten Stelle, wo es heißt, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens oder seines Wohlgefallens. Nachdem die Engel im Himmel verschwunden sind, denken die Hirten, nun ist es Zeit, da mal zu gucken, was eigentlich hinter der ganzen Geschichte ist. Ich meine, das war ja schon spektakulär. Erlebt man nicht alle Tage, dass erst ein Fremder kommt, der entpuppt sich dann als Engel und dann noch eine ganze Heerschar von Engeln auftaucht. Also da muss schon etwas dahinter stecken. Und so kommen sie zu Jesus. Sie kamen so, wie sie waren. Direkt vom Feld. Ich habe ein Bild gesehen, da sieht man sie rennen. Ja, die haben ihre langen Kleider ein wenig hochgenommen und dann ab durch die Mitte, so schnell sie konnten. Und so sind sie verschwitzt, schmutzig, nach Schaf riechend, weil manchmal mussten die Schafe nicht nur einfach so vor sich her treiben, sondern auch manchmal auf den Schultern wieder zu der Herde tragen. Und dann hat man so richtig nach Schaf gerochen. Das konnte man einfach nicht abschütteln. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und habe in meiner Kindheit oft am Morgen den noch ausmisten müssen und so. Also ich habe dann, ich wusste, auch wenn ich mich jetzt wasche und alles Mögliche und nochmal eindiesle, wenn ich in die Schule gehe, ich stink nach Stall. Das lässt sich nicht einfach so wegmachen. Und so kamen die Hirten ungewaschen, ungekämmt, auch ein bisschen natürlich abgerissen. Vom Feld trägt man nicht die schönsten Klamotten, kamen sie zu Jesus. Da ist das Bild wahrscheinlich sehr schmeichelhaft. Wo hätten sie dem Retter besser begegnen können als in einem Stall? In einem Unterstand mit einer Krippe? Da störte ihr Äußeres überhaupt nicht. Da waren sie fast unter ihresgleichen. Jesus wird an einem Ort geboren, an dem ihm die am Rand befindlichen, die an den Rand gedrängten, die Vergessenen und Übersehenen, die gering geachteten und die, auf die man hinunterschaut, die können ihm dort begegnen. Der ideale Ort für Leute, die sich sonst nirgendwo hintrauen. Und wenn wir ehrlich sind, wir mögen heute hier zwar schön angezogen, sauber etc. sein, aber wenn wir an unsere Herkunft denken, dann wissen wir, dass wir von unserem geistlichen Zustand genauso waren wie die Hirten. Wir waren alle nicht präsentabel ohne Jesus. Wir sind alle voll von Schmutz, von Gestank und von Ekelerregenden, von dem Jürgen in seiner Predigt über Jesu Wesen gesprochen hat. Da war, ist nichts Attraktives an uns. Jesus musste für uns alle in einem Stall geboren werden, damit wir uns zu ihm hintrauen. Und wir dürfen uns hintrauen. Wir dürfen uns auch heute hintrauen, wenn wir wieder mal uns schmutzig gemacht haben, gesündigt haben. Wir dürfen immer noch zu Jesus kommen im Stall. Jesus hat auch danach den Schmutz dieser Welt nie gescheut. Er hat sich nie von den Sündern, den Kranken, den Hilfsbedürftigen abgewandt. Er hat sich nie daran hindern lassen, sich von ihnen einladen zu lassen. Ihr Status hat ihn nie abgeschreckt, so wie er auch das bei uns nicht tat. Auch wir durften ihn in unser schmutziges, altes Leben einladen, damit er es neu macht. Was haben sich die Religiösen aufgeregt über Jesus? Dass Jesus sich einladen ließ, zum Beispiel von Matthäus, dem Zöllner, oder Zachäus, dem Oberzöllner. In Markus 6,12 lesen wir, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Lukas 19,7, das ist das Zahn, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zu dem geheilten, ehemals Gelähmten sagten sie verächtlich, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Das ist ihre Haltung. Das ist die Haltung der Religiösen. Die, die Jesus brauchen, die kommen an seine Krippe, in seinen Stall. Wir alle befinden uns in dieser Gesellschaft der Sünder, die Jesus berührt hat, die er in ihrem Innern gesund gemacht und die er neu gemacht macht und diesen Erneuerungsprozess immer noch weiter fortsetzt, bis wir vollkommen gemacht sind. Die Hirten gehen dann wieder weg, aber sie gehen nicht zu den Herden, zunächst mal. Sie haben Wichtigeres zu tun. Sie gehen überall hin und erzählen, was sie erlebt hatten. Ja, man hörte ihnen zu und war über ihren Bericht sogar erstaunt, ist zu lesen. Was er bewirkt hat, können wir nur ahnen. Aber irgendwie muss ihr Bericht sich verbreitet haben, denn Lukas hat's aufgenommen. Das heißt, entweder die, die ihnen zugehört hatten, haben es Lukas erzählt, oder die Hirten selber haben es Lukas erzählt. Und so wissen wir von dem Geschehnis auf dem Feld und von dem, wie sie dann zu Jesus gegangen sind. Es muss bei den Hirten einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Das steht mal fest. Denn sie waren die Ersten, das muss man sich geben, die Hirten waren die Ersten, die den Messias gesehen haben. Kein anderer zuvor hatte den Messias gesehen, sie waren es. Welch eine Ehre war das. Dieses Weihnachtsgeschenk konnte ihnen niemand mehr nehmen. Eine neue Würde war in ihr Leben hineingekommen. Gott hatte sie gewürdigt, den Messias zu sehen, vor ihm zu knien, ihn anzubeten. Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann würdigt er uns. Er gibt uns die Würde, dass wir nun Gottes Kinder sein dürfen. Und von nun an kann kein Mensch mehr hoch genug sein, dass er auf uns runterschauen kann. Sei dir dessen bewusst, kein Mensch kann hoch genug sein, dass er auf dich runtergucken kann. Du hast die Würde eines Königskindes, des Königskinds vom himmlischen König, nicht eines irdischen Königs. Schauen wir uns also die zweiten Besucher an. Sie kommen von weit her. Und sie kommen, und die Bibel nennt sie, die Weisen aus dem Osten. Wie die auf die Idee kamen, sich auf die Suche nach dem König der Juden, dem neugeborenen König der Juden zu machen, wir wissen es nicht. Die Bibel gibt uns keine Auskunft darüber. Sie beschreibt uns nur, es waren Weise. Im vorgelesenen Text von der Franzi hieß es Sterndeuter, Magoi. Magier. Aber das Magoi war mehr. Das war im Prinzip der Begriff für die Gelehrten und für die Weisen, die im Prinzip in aller Weisheit der damaligen Kultur unterwiesen waren. Das waren die Intelligenzbestien. Das waren die Professoren. Das waren die aus der Elite der gebildeten Kaste. Zu diesen Weisen gehörte zum Beispiel auch Daniel und seine drei Freunde, 500 Jahre zuvor oder 600 Jahre zuvor, die Ratgeber des Königs waren. Was hatte sie also zu Jesus gebracht? Es war ein Stern. Dieser Stern sagte ihnen, dass den Juden ein König geboren worden war. Man fragt sich, wie kamen die drauf, dass ein Stern mit den Juden irgendetwas zu tun haben könnte? Oder? Das ist doch eine sehr valide Frage. Wie kommen die drauf, fremde Leute, dass in diesem kleinen Nest in Judäa ein König der Juden geboren wird? Es kann durchaus sein, dass sie von einer Prophetie wussten, die etwa 1400 Jahre zuvor von einem Propheten namens Bileam ausgesprochen worden ist. Dieser Prophet, von dem wird berichtet in 4. Mose 24, im Vers 17 heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und einer aus Jakob wird herrschen. Die Schriften von Mose fanden durch die verschleppten Juden ihren Weg nach Babylon und dann ins Persische Reich und wurden dort weitergegeben, wahrscheinlich möglicherweise auch zu diesen Weisen. Als sie einen besonderen Stern erblickten, müssen sie möglicherweise die Zeit für gekommen erachtet haben, dass jetzt dieses Ereignis eingetreten ist und sie sich aufmachen müssen. Sie kommen zu Jesus, nachdem sie sich bei Herodes erkundigt hatten, wo denn der neugeborene König der Juden sei. Die Schriftgelehrten, die Herodes zu Hilfe rief, konnten es ihnen sagen. Das ist erstaunlich. wie aus dem FF kommt, klar, das ist das, was mir ja 800 im 8. Jahrhundert prophezeit hat, das muss sich erfüllt haben. Wo es heißt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Es ist erstaunlich. Es kommt fast wie selbstverständlich aus ihrem Mund heraus. Und dann sagt man sich, ja und jetzt? Und jetzt? Wir haben hier die Fremden, weisen Männer, die in den Kenntnissen der damaligen Zeit unterwiesen waren. Die gehen aufgrund der Hinweise der Schriftgelehrten dann nach Bethlehem. Jesu Landsleute, seine Volksgenossen, als sie von dem neugeborenen König hören, forschten, wo er geboren worden sein könnte und geben die Antwort. Und sie machen sich nicht auf den Weg. Auch hier sehen wir wiederum diese Ablehnung von Anfang an. Die Fremden gehen zu Jesus und so zeichnen sie eine Linie schon vor, dass Jesus einerseits für die Schwachen und andererseits für die Fremden von Interesse sein würde und des Suchens wert sein würde. Und es hat mich beschäftigt. Ich habe länger über das nachdenken müssen. Könnte es sein, dass das immer gilt? Dass Jesus immer von denen abgelehnt wird, die mal sein Volk waren? Könnte es sein, dass das christliche Europa, weil es Jesus den Rücken gekehrt hat, genauso erleben muss, dass die Armen und Schwachen und die Kranken und Hoffnungslosen sich zu ihm zuwenden und die Fremden ihn suchen? Wir befinden uns in einer Umbruchphase von historischem Ausmaß, würde ich mal behaupten. Vielleicht ist es Zeit, mit aller Ernsthaftigkeit das Wort Gottes zu den Fremden zu bringen, damit sie ihn suchen können, damit sie für sich seine Wichtigkeit erkennen können. Die Weisen kommen und sie beten das Kind an. Oft werden die Weisen im Stall dargestellt, aber in Matthäus heißt es, dass sie ins Haus kamen. Es muss etwas später gewesen sein. Nicht im Stall kamen die Weisen, sondern ins Haus. Wahrscheinlich aber ein sehr ärmliches Haus, denn Maria und Josef hatten nichts. Die haben für Jesus eine Taube geopfert, als sie im Tempel waren. Und das war nicht viel. Das war das, was arme Leute opfern konnten. Und so war ihre Unterkunft wahrscheinlich eher dürftig. Und so war das dann ein sehr eigentümlicher Gottesdienst, der da stattfand in diesem Haus. Da sind diese hochgebildeten Gelehrten und die kommen in dieses ärmliche Haus und werfen sich vor diesem Kind nieder und beten es an. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das kann man sich als Schriftsteller nicht ausdenken. Dass das passieren würde. Das macht, wenn man eine Religion gründen will und wenn man eine Religion promoten will, das gibt für ein Hochglanzprospekt nichts her, dass die sich da quasi in Staub hineinschmeißen und den Messias anbeten. Wir machen uns sicherlich zu Recht Gedanken darüber, wie wir Menschen erreichen können und sie zu Jesus bringen können. Aber rechnen wir doch auch mit Gottes Wirken, der die Menschen zieht und zum Gottesdienst bringt. Die Weisen kommen nicht ohne Gaben zu Besuch. Was bringen die Weisen? Was würden wir bringen, wenn wir zu dem Kind gingen? Ich würde mal sagen, wir bringen ihm auf alle Fälle eine Riesenpackung Pampers Und was es dann auch braucht, ist Spielzeug, Babyspielzeug und vielleicht die nächste Garnitur Klamotten für ein Little King. Und dann, was es auch braucht für die Maria besonders, ist eine multifunktionale Tasche, in der alles drin ist, sogar ein Kinderbett. Das ist die neueste Errungenschaft, das muss her. Oder? So würden wir das machen. Die Jungs aus dem Osten, was bringen die? Sie bringen dem Kind kein Spielzeug. Sie bringen ihm nicht die neuesten Gadgets von der östlichen Hochkultur. Nein, was sie bringen ist Gold, Weihrauch, so sieht Weihrauch aus, und Myrrhe, so sieht Myrrhe aus. Heute ist es nicht mehr, also sind Weihrauch und Myrrhe nicht mehr ganz so teuer. Damals muss es recht teuer gewesen sein. Es war, ist ein Heilmittel und auch ein Bestandteil von Opferrauch. Heute wird ja nicht mehr so viel geopfert und geraucht. Geraucht schon, aber nicht geopfert. Ich dachte, Gott hat wirklich ein Herz für seine Familie, die da in diesem kümmerlichen Häuschen wohnt und von der er weiß, dass sie demnächst stiften gehen muss und eine gute Versorgung braucht. Das ist Gottes All-Inclusive-Versorgung, mit der man schnell gehen kann, wo viel Wert sich in kleinen Raum versammelt, was man dann später in Ägypten zu Geld machen kann und davon leben kann. Und offensichtlich war Gottes Absicht, Maria und Josef zu versorgen für ihre Flucht und ihre Zeit in Ägypten. Welches souveränes Handeln Gottes spiegelt sich hier wieder? Sie bringen ihm Kostbarkeiten. Wenn Gott mit uns einen Plan hat, dann hat er auch die Versorgung dazu. Gott plant und versorgt nicht nur am Anfang, sondern bis zum Schluss. Und so auch hier. Das haben auch wir erlebt, als wir dieses Gelände entwickelt und bebaut haben. Wir haben 5 Jahre lang erlebt, dass wir immer jede Rechnung bezahlen konnten. Es war wie das, was meine Frau als Eindruck hatte damals, den Eindruck von Elia, der sagte, das Mehl im Topf und das Öl im Krug wird nicht ausgehen. Und das war ein Eindruck, den sie hatte für uns als Gemeinde damals, und es ist so gewesen. Das Mehl ist nicht ausgegangen und das Öl im Krug auch nicht. Und Gott hat uns versorgt, damals und bis zum heutigen Tag, weil er einen Plan hat und weil er etwas vorhat mit uns und mit diesem Plan noch nicht am Ende ist. Wenn wir uns überlegen, was diese Weisen mit uns zu tun haben, dann stellen wir fest, dass wir uns mit ihnen sehr gut identifizieren können. Das sind Leute wie wir. Wir sind vielleicht nicht ganz so hoch gebildet, aber so das Grundsätzliche passt. Wir sind wie sie, Menschen, die keinen natürlichen Zugang zum Messias haben. Wir gehören nicht zu seinem Volk. Wir sind wie sie, die Heiden, die Fremden, die nicht sein Volk waren, aber jetzt sind. Wir sind wie sie, diejenigen, von denen Gott in Haggai 2,7 spricht. Dann will ich alle Völker erschüttern, dass aller Völker Kostbarkeiten kommen. Und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Zebaoth. Wir sind die Kostbarkeiten, die Gott zu sich holt in seinen Tempel, in seine Gemeinde. Wir sind diejenigen, die er kostbar gemacht hat, mit dem Kostbarsten, was er bezahlen konnte, mit seinem eigenen Blut. Wir sind die Kostbarkeiten in sein, die Kostbarkeiten in sein Haus bringen, sei es unser Leben oder Hab und Gut, seien es Menschen, die durch unser Zeugnis zum Glauben kommen. Diese Kostbarkeiten sind gemeint in Haggai. Die in die Kriegsgefangenschaft nach Babylon verschleppten Juden, die ihren Glauben und ihre Schriften mit in die Gefangenschaft nahmen, die dachten wahrscheinlich nicht darüber nach, was ihr Tun für Langzeitkonsequenzen haben würde. Die haben einfach Jesus oder damals Jahwe mit sich genommen, waren ihm treu, haben ihm gedient, so wie Daniel und seine Freunde. Haben ihn verkündigt, haben ihn geehrt öffentlich. Und das hat Auswirkungen gehabt. Wir können uns nicht vorstellen, was aus unserem Zeugnis, unserem Bekenntnis zu Jesus werden kann. Es kann etwas Langfristiges, Ewiges daraus werden. Und das geschieht, wenn diejenigen, denen wir unseren Glauben weiter erzählen, wenn sich die an unsere Worte erinnern. Wir denken oft, ja, jetzt habe ich dem das erzählt, aber was wird da draus werden? Du brauchst dich nicht drum zu sorgen. Da gibt es noch einen, den Heiligen Geist. Der ist auf deiner Seite. Der arbeitet mit dir. Und der kann das, was du erzählt hast, kann es zur rechten Zeit wieder in Erinnerung bringen. So wie vielleicht bei den Weisen aus dem Osten. Und dann kann sich derjenige, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, ihn an deine Worte erinnert, dann werden sich die Menschen aufmachen und zu Jesus kommen. In den Stall oder in das ärmliche Haus. In das ärmliche Haus hier, Herr. Das ist kein tolles Haus, es ist ein schönes Haus, aber verglichen mit den Kathedralen und mit den Palästen, die es sonst für Götter gibt, ist das ein ärmliches Haus. Aber Jesus kann, der Heilige Geist kann Menschen hierher bringen. Egal in welcher Situation wir uns jetzt oder in Zukunft befinden mögen, hören wir nicht auf, von unserer Hoffnung zu reden, dass Jesus wiederkommt und warum wir seinem Wiederkommen mit Freude entgegengehen. Allein das ist schon etwas Tolles. Wir haben eine Freude, wir haben eine Zuversicht. Jesus kommt wieder und wir dürfen uns freuen, dass Jesus wiederkommt und wir dürfen mit Freude darauf zugehen, weil wir ihn nicht fürchten müssen. Wir müssen Gott nicht fürchten. Warum müssen wir Gott nicht fürchten? Weil Jesus für uns gestorben ist, weil wir Frieden mit Gott haben, der Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, in unsere Herzen gekommen ist und unsere Herzen regiert. Deshalb brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Schweigen wir nicht davon, dass er der einzige Weg und die einzige Wahrheit und das ewige Leben ist. Lassen wir nicht zu, dass aus unserem Mund herauskommt, ja, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Nein, Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige wahre ewige Leben. Auch wenn wir wegen dieser Exklusivität, wegen diesem allein seligmachenden Anspruch in die Ecke gestellt werden oder rausgestellt werden, verachtet, an den Rand gedrängt und lächerlich gemacht werden, lassen wir uns diese Botschaft nicht aus dem Mund rauben. Wir sind, wenn das passiert, darüber haben wir schon öfters hier geredet, wir sind in guter Gesellschaft. Das passiert wahrscheinlich 80-90% der Christen weltweit sowieso. Die werden marginalisiert, insbesondere in islamischen Ländern oder buddhistischen Ländern oder hinduistischen Ländern. da bist du als Christ nicht hoch angesehen. Du bist hier nicht, dort bist du nicht ein Mensch, da bist du Untermensch. Lassen wir es nicht zu, dass unsere Furcht vor den Menschen, vor ihrem Urteil über uns, uns hindert, den Mund aufzumachen. Erinnern wir uns daran, wer wir waren, bevor wir Jesus kennengelernt haben und wer wir sind, seitdem Jesus in unser Leben hineingekommen ist, welche Würde, welche Hoheit Gott uns gegeben hat. Und erinnern wir uns daran, was wir tatsächlich zu geben haben, welche Botschaft wir tatsächlich mit uns tragen. Die Botschaft, die über Leben und Tod von Menschen entscheidet. Und dann lasst uns mutig sein und füreinander um Bekennermut beten und glauben, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das hat er versprochen. Es kommt nicht leer zurück. Proklamier es. Nimm es in Anspruch. Auch bei all den Worten, die du schon gesprochen hast. Gott, ich nehme in Anspruch, dass das, was ich dem gesagt habe, dass es nicht leer zurückkommt. Dass es nicht ein totes Wort ist, dass es Potenzial hat, immer noch zum Leben zu kommen. Wenn dein Heiliger Geist es wässert, dann hast du die Möglichkeit, es zum Leben zu erwecken und es Frucht bringen zu lassen. Lasst uns das glauben und erwarten. Amen. Lass uns aufstehen, ich will noch für uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort die Dynamis ist. Dein Wort kann Felsen zersprengen. Dein Wort hat das Universum gemacht, hat das, was nicht war, ins Dasein gesprochen. Wie sollte dein Wort, wenn wir es weitergeben, nicht Leben in Menschen hervorbringen, wo Tod ist? Wie sollte dein Wort nicht Frucht bringen, wenn es ausgesprochen ist, zu den Menschen hin in ihr Herzen gesät worden ist? Deshalb bitte ich dich darum, dass du unsere Herzen und unseren Mund erfüllst mit deinem Wort, dass wir für Leute wie die Weisen, für Leute wie die Hirten, Menschen sind, die ihnen die gute Botschaft bringen, sodass sie zu dir kommen können, sodass sie dich kennenlernen können. Hilf uns, Jesus, dass wir alle Möglichkeiten, die wir haben, erkennen, dass wir sie haben und dass wir dann den Mut haben, auch zu handeln und dich zu verkündigen. Als den lebendigen Herrn, der wiederkommt. Amen.